SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte rügt die Schweiz. Es ist nicht verboten, den Völkermord an den Armeniern zu leugnen. Neuer Rekord, 250.000 Menschen beziehen in der Schweiz Sozialhilfe. Viele von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Der oberste Ankläger des Bundes, Michael Lauber, hinterfragt die hiesigen Korruptionsgesetze. Es gehe zu lange, bis Diktatorengeld in die Herkunftsländer zurückfließe. Um 13 Uhr, vor gut einem Monat, fegte der Taifun Haiyan über die Mitte der Philippinen. Tausende Menschen starben, die Zerstörung ist groß. Yvonne Affolter ist Katastrophenhelferin der Caritas und Gast im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon ist Simon Loy. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittag. Wir schreiben das Jahr 2005. Ein türkischer Nationalist leugnet während mehrerer Reden in der Schweiz den Völkermord der Türken an den Armeniern. Die Schweiz verurteilt ihn deswegen wegen Rassendiskriminierung. Zu Unrecht, sagt heute der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Rudi Mäder.
Der türkische Nationalist Doğu Perinçek war Präsident der türkischen Arbeiterpartei und hat in der Schweiz wiederholt den Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg bestritten. Er wurde wegen Verstoß gegen das Antirassismusgesetz zu einer Geldbuße verurteilt und all seine Rekurse wurden abgelehnt, zuletzt vom Bundesgericht im Dezember 2007. Jetzt urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, er sei zu Unrecht verurteilt worden. Das Straßburger Gericht gewichtet dabei das Recht auf freie Meinungsäußerung sehr hoch. Es sei ein grundlegendes Recht, das demokratische Gesellschaften von totalitären Regimen unterscheide. Den Begriff des Genozids fasst das Gericht umgekehrt sehr eng. Es reiche nicht, wenn Personen oder eine Personengruppe aufgrund ihrer ethnischen Angehörigkeit verfolgt werde. Es müsse Ziel dieser Verfolgung sein, eine ethnische Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten, damit man von einem Genozid sprechen könne. Das Gericht qualifiziert die Gräueltaten an den Armeniern selbst nicht. Es macht aber einen Unterschied zum Holocaust. Es hatte ja mehrere Beschwerden von Holocaust-Leugnern abgewiesen. Beim Holocaust gäbe es einen internationalen Konsens über die Qualifikation als Völkermord, so die Richter. Es habe ja die Nürnberger Prozesse gegeben. Dagegen würden nur 20 von 190 Ländern die Leugnung des Völkermords an den Armeniern unter Strafe stellen. Das Gericht verweist auch auf einen Entscheid des französischen Verfassungsgerichts von Anfang 2012, das ein Gesetz als verfassungswidrig erklärte, das die Leugnung des Völkermords an den Armeniern unter Strafe stellen wollte. Und das Gericht weist darauf hin, dass es auch in der Schweiz keinen Konsens gebe. So hat der Nationalrat die Gräueltaten an den Armeniern als Genozid bezeichnet, der Bundesrat vermied aber diesen Ausdruck und sprach nur von den schrecklichen Ereignissen von 1915. Die Schweiz wird nun das 50-seitige Urteil im Detail prüfen. Es würde nicht überraschen, wenn sie das Urteil an die Große Kammer des Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg weiterzieht.
Rudi Mäder. Nun weitere Meldungen mit Bettina Studer.
Der Deutsche Bundestag hat Angela Merkel für eine dritte Amtszeit als Bundeskanzlerin gewählt. In einer geheimen Abstimmung stimmten 462 der mehr als 600 Bundestagsabgeordneten für Merkel. Erforderlich waren 316 Stimmen. Die 59 Jahre alte Merkel wird eine Koalitionsregierung von CDU, CSU und SPD führen. Nach der formellen Ernennung durch Bundespräsident Gauck wird Merkel im Bundestag vereidigt. In der Schweiz sind letztes Jahr mehr als 250.000 Menschen mit Sozialhilfe unterstützt worden. Das sind rund 14.000 mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik, BFS, mitteilt. Die nationale Sozialhilfequote erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 3 auf 3,1%. Laut BFS haben städtisch geprägte Kantone wie etwa Basel oder Genf generell eine höhere Sozialhilfequote als ländliche Kantone. Kinder und Jugendliche sind stärker von Sozialhilfe abhängig als alle anderen Altersgruppen. Knapp ein Drittel aller Sozialhilfebeziehenden ist unter 18 Jahre alt. Die Gegner der SVP-Initiative gegen die Masseneinwanderung haben dargelegt, warum das Volk dieses Begehren am 9. Februar ablehnen soll. Vertreter von FDP, CVP, BDP, GLP, den Grünen und der EVP erklärten, die Initiative biete keine Lösung für anstehende Probleme. Und für gewisse Missstände gäbe es schon heute Gegenmaßnahmen. Das Volksbegehren schade der Schweiz, die auf gute Handelsbeziehungen mit der Europäischen Union angewiesen sei. Bundesanwalt Michael Lauber sieht Diskussionsbedarf bei der Korruptionsgesetzgebung. Es zeigten sich Schwierigkeiten bei der Rückgabe von Geldern ehemaliger Machthaber an die Länder des arabischen Frühlings. Dort werde erwartet, dass die Schweiz die Gelder schneller zurückerstatte. Zudem müsse die internationale Rechtshilfe effizienter werden, sagte Lauber im Gespräch mit Radio SRF. Er schätze, dass der Druck aus der EU und aus den USA schnell größer werden könne. In den kommenden 2 Jahren wird in der Schweiz ein positives Wirtschaftswachstum erwartet. Zu diesem Schluss kommt die KOV, die Konjunkturforschung der ETH Zürich. Demnach wird für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 2,2% gerechnet, für das Jahr 2015 von 2,3%. Treibende Kräfte der Schweizer Wirtschaft seien unter anderem der private Konsum und steigende Exporte sowie Investitionen in der Industrie. Die Arbeitslosenrate werde bei knapp über 3% liegen, schreibt die KOV. Die Schweizerische Nationalbank kann gemäß Prognose ihre Geldpolitik beibehalten, angesichts der geringen Teuerung. Mit einer Zinserhöhung rechnen die KOV-Experten erst gegen Ende 2015. Das russische Parlament hat in erster von 2 Lesungen einstimmig eine Amnestie angenommen, die von Präsident Putin eingebracht worden war. Damit wird für tausende Gefangene in Russland der Weg in die Freiheit geebnet. Auch für Putin-Gegner wie etwa die 2 inhaftierten Frauen der Punkband Pussy Riot berichten Menschenrechtler. Anlass für den größten Gnadenakt der jüngeren Geschichte Russlands ist das 20-jährige Bestehen der Verfassung. Im Umfeld eines Fußball-Wettskandals hat die italienische Justiz eine Untersuchung eingeleitet gegen Gennaro Gattuso. Gattuso war Teil der italienischen Weltmeistermannschaft von 2006, früher Spieler bei AC Mailand und bis letzte Saison auch beim FC Sion. Die Polizei durchsuchte mehrere Häuser, darunter auch dasjenige von Gattuso, berichten italienische Medien. Bei der Aktion wurden zudem 4 Personen festgenommen.
12.38 Uhr, Rendezvous. In der Schweiz sind immer mehr Menschen abhängig von Sozialhilfe. 1/3 von ihnen ist noch nicht 18-jährig. Die Hintergründe. Tunesien, 3 Jahre nach der Revolution.
Die Wirtschaftslage ist sehr schlecht, der Tourismus ist sehr stark eingebrochen, es finden überall Streiks statt.
Das sagt unser Mann in Sidi Bouzid, dem Ort, wo die Revolution ihren Ursprung hat. Nun hat der US-Geheimdienst NSA aber ein ernsthaftes Problem, ein juristisches, wie ein Bundesrichter den Schnüfflern gefährlich wird. Schließlich:
Wenn man sie unterschätzt, hat man verloren.
Warum Angela Merkel viel mehr als eine Mutti ist. Jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7.866 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.2216 gehandelt, der Dollar zu 88,76 Rappen. Das Wetter, heute liegen im Mittelland einige teils zähe Nebelfelder, sonst scheint die Sonne. Morgen Mittwoch ist es mit dichteren Wolken überall nur noch zeitweise sonnig. Die Höchsttemperatur liegt im Nebel um 0 Grad, an der Sonne gibt es heute bis 12 Grad.
Die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik lassen aufhorchen. Im vergangenen Jahr fielen über 14.000 Menschen zusätzlich in die Sozialhilfe. Zum ersten Mal ist damit über 250.000 betroffen. Inlandredaktor Peter Maurer.
Aktuelle Schlagzeilen aus der Sozialhilfelandschaft Schweiz.
Deutlich mehr Sozialhilfefälle im Aargau.
Im Baselbiet steigen die Sozialhilfefälle deutlich an.
Jede 20. Person in Zürich ist Sozialhilfeempfänger.
Über 250.000 Sozialhilfebezüger sind es derzeit gesamtschweizerisch. Tendenz steigend. Eine hohe Zahl, sagt Dorothee Guckisberg, Geschäftsführerin der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, SKOS.
Dabei müssen wir sehen, dass die Quote der Sozialhilfebeziehenden, also das Verhältnis der Menschen in der Sozialhilfe zur Gesamtbevölkerung, mehr oder weniger stabil geblieben ist. Aber es sind mehr Leute in der Sozialhilfe, unter anderem, weil die Gesamtbevölkerung in der Schweiz auch gewachsen ist.
Und weil die Politik an den sogenannten vorgelagerten Systemen herumschraubt.
Aufgrund der IV-Revisionen oder aufgrund der Revision des Arbeitslosengesetzes weniger Leute Zugang zu diesen Systemen haben und entsprechend schneller oder länger in der Sozialhilfe bleiben.
Ob man es wahrhaben wolle oder nicht, sagt Guggisberg, die Systeme der sozialen Sicherung in der Schweiz funktionierten nicht unabhängig voneinander.
Wenn ein System Zugänge restriktiver handhabt für Menschen, die vorher Möglichkeiten hatten, Taggelder oder Renten zu erwirken. Die Leute haben deswegen nicht weniger Probleme, sondern müssen ihre materielle Sicherheit in einem anderen System dann sich absichern lassen.
Bei der Sozialhilfe eben. Die jährlichen Sozialhilfekosten liegen derzeit bei 2 Milliarden Franken. Kantone mit städtischen Zentren sind stärker betroffen als ländlich geprägte Kantone. Und in der Westschweiz ist die Sozialhilfequote etwas höher als in der Deutschschweiz. Bemerkenswert, der größte Teil der Sozialhilfeempfänger sind nach wie vor Kinder und Jugendliche, erklärt SKOS-Chefin Dorothee Guggisberg.
Diese Kinder und Jugendlichen kommen vorwiegend aus Einelternfamilien, insbesondere von alleinerziehenden Müttern. Das wiederum hat einen Grund, unter anderem darin, dass bei Scheidung oder Trennung es häufig dazu kommt, dass Frauen mit ihren Kindern in die Sozialhilfe geraten.
Über 250.000 Menschen brauchen in der Schweiz Sozialhilfe. So viele wie noch nie.
Und wenn immer mehr Menschen Sozialhilfe beziehen, belastet das die Kassen der Gemeinde und der Städte. Land auf, Land ab klagen sie über steigende Kosten. Die Thurgauer Stadt Arbon schaute das Problem darum mal genauer an und sucht nun nach Auswegen aus der Sozialhilfemisere. Sascha Zürcher.
Arbon am Bodensee. Rund 14.000 Menschen leben hier. Allein für das laufende Jahr rechnet die Stadt in der Sozialhilfe mit einem Kostenanstieg von rund 1 Million Franken. Das sind Ausgaben von insgesamt fast 3,5 Millionen Franken. Beunruhigt von den horrenden Kosten, ließ der Stadtrat eine externe Firma nach den Ursachen des Übels suchen.
Wir haben deutlich weniger Leute, die IV-Leistungen bekommen. Wir haben bei bestehenden IV-Bezügern die Renten, die reduziert werden, beispielsweise um die Hälfte oder auf eine Viertelsrente. Und das führt dazu, dass insgesamt unsere Zahl der Sozialhilfeklienten ansteigen tut. Da ist einer der Hauptgründe für die Kostenexplosion.
Sagt Hans-Jörg Fenner, Leiter der Abteilung Soziales in der Stadt Arbon. Die Kosten sind also nicht hausgemacht. In der revidierten Invalidenversicherung zum Beispiel erhalten Klienten mit Schmerzproblemen keine IV-Leistungen mehr. Vorläufig müsse man die steigenden Sozialhilfekosten wohl oder übel so hinnehmen, sagt Hans-Jörg Fenner.
Wir müssen im Moment mindestens einmal ein Leben mit grundsätzlich höheren Sozialhilfekosten. Also dort, wo man dann sagt, ja, die IV hätte den Ausgabenwachstum können, stoppen können. Bei uns steigen jetzt die Ausgaben, bis ein gewisses Niveau erreicht werden kann. Und dann müssen wir mit einer Sozialhilfeabhängigkeit leben, einen Sockel, der höher ist als in den früheren Jahren.
Der Arboner Stadtrat prüft nun, welche politischen Einflussmöglichkeiten zusammen mit anderen Gemeinden vorhanden sind. Es gehe vor allem darum, zu verhindern, dass die bevorstehende Revision der Ergänzungsleistungen nicht noch einmal, wie bei der revidierten Arbeitslosen- und Invalidenversicherung, zusätzliche Kosten auf das Sozialamt überwälze. Die Stadt muss sich nun also überlegen, was sie mit Personen macht, die theoretisch zwar noch arbeitsfähig, im Arbeitsmarkt aber nur schwer zu vermitteln sind. Der zuständige Arboner Stadtrat Hans-Ueli Züllig.
Das ist eigentlich die Aufgabe, dass wir die Resttalente, die Klienten haben, dass wir sie gezielt einsetzen können und nicht einfach mal ein Stereotyp sie irgendwo in ein Beschäftigungsprogramm hineintun, sodass unsere Leute eine Tagesstruktur bekommen, wieder eine Wertschätzung erfahren und da eben Folgeschäden psychischer und physischer Natur eben können reduzieren.
In Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden versuche man, die Hemmschwelle für Arbeitgeber zu senken, damit diese vermehrt Sozialhilfeempfänger in den Arbeitsmarkt integrieren. Gerade hier ist guter Rat aber teuer. Denn wie das genau passieren soll, ist noch unklar. Aus dem Arboner Stadthaus heißt es dazu nur, es müssten noch verschiedene Gespräche geführt werden.
Es begann heute vor 3 Jahren mit Mohamed Bouazizi. Der 26-jährige Hochschulabsolvent aus dem Norden Tunesiens gehört zu den Verlierern der Gesellschaft. Weil er auf der Suche nach einer Arbeit nur Absagen bekommt, beginnt er als einfacher Gemüsehändler zu arbeiten, ohne Bewilligung. Doch die Polizei, die Behörden schikanieren ihn, Bouazizi fühlt sich ohnmächtig, er trägt das alles nicht mehr. Aus Verzweiflung zündet er sich an und stirbt. Und in Tunesien erhebt sich das Volk, es beginnt die Jasmin-Revolution. Die Regierung dankt ab, die Islamisten kommen an die Macht. Beat Stauffer ist für uns momentan in Tunesien, in Sidi Bouzid, dem Ort, an dem die Revolution ausbrach vor 3 Jahren. Ich fragte ihn kurz vor der Sendung, wie die Stimmung dort sei.
Generell ist die Stimmung im Hinterland von Tunesien sehr schlecht. Ich habe aber heute in Sidi Bouzid auch eine Art Volksfeststimmung wahrgenommen. Ich denke, die Menschen sind auch stolz darauf, dass Mohamed Bouazizi, der Held der arabischen Revolutionen, hier gelebt hat und hier die arabischen Revolutionen eigentlich ausgelöst hat.
Wo steht denn dieses Tunesien 3 Jahre nach der Revolution?
Tunesien befindet sich in einer sehr kritischen Phase. Die Wirtschaftslage ist sehr schlecht, der Tourismus ist sehr stark eingebrochen, es finden überall Streiks statt und Blockaden, Verkehrswege werden blockiert. Vor allem aber ist das Land politisch zerrissen und es ist auch bedroht von radikalen, dschihadistischen Gruppen. Und wir können nur hoffen, dass Tunesien aus dieser Lage bald herausfinden kann.
Das heißt, die islamistische Regierung, die 2 Jahre jetzt an der Macht ist, die hat schlicht und einfach versagt.
Ich würde das nicht 1:1 so übernehmen. Nahda hat auch ein ganz schwieriges Erbe angetreten. Die Bilanz dieser Regierung ist aber doch schlecht bis miserabel. Nahda hat vor allem eine Machtpolitik im eigenen Interesse betrieben. Die Partei hat versucht, überall ihre Leute im staatlichen Machtgefüge zu platzieren, ihre Leute zu belohnen und sie hat für den Zusammenhalt des Landes und die Stabilität des Landes ein Stück weit auch geopfert.
Jetzt kommt ja ein neues Kabinett in Tunesien. Wird nun alles besser?
Der neue Premierminister Juma steht vor einer außerordentlich schwierigen Situation. Die größte Partei des Landes, Nidatunes, hat sich bei der Abstimmung enthalten. Das heißt, der Kompromiss ist schon brüchig. Stehen nicht alle Parteien hinter diesem neuen Premierminister. Und die Herausforderungen sind gewaltig. Ich denke, er muss jetzt so rasch als möglich einen Wahltermin festsetzen und die Verfassung muss so rasch als möglich beendet werden und dann könnte eine Basis gelegt werden für eine neue nachrevolutionäre Phase in Tunesien.
Ist denn vom alten Regime um Diktator Ben Ali, der vor 3 Jahren abgedankt hat, ist von diesem Regime noch etwas zu spüren in Tunesien?
Der engste Machtzirkel von Ben Ali und seine Familie, die sind entweder im Gefängnis oder ins Ausland geflüchtet. Es gibt aber einige ehemalige Minister, die jetzt ein politisches Comeback versuchen, die sich politisch neu formiert haben. Es handelt sich meistens um Technokraten, um Politiker, die von sich selber behaupten, sie hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und in dem Sinn ist von diesem Ben Ali-Regime indirekt wieder etwas zu spüren. Gleichzeitig lebt aber der Geist dieser Einheitspartei, die unter Ben Ali ja regiert hat, dieser Geist lebt weiter. Manche Beobachter sind der Auffassung, dass dieser Geist der Einheitspartei, der alten Einheitspartei in Ennahda weiterlebt, dass Verhaltensweisen wieder an den Tag gelegt werden, die genau diesem Geist entsprechen.
Beat Stauffer zur Lage in Tunesien 3 Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings. Die Revolten haben auch nach wie vor Folgen für die Schweiz, denn aus Tunesien, Ägypten und Libyen floss vor dem arabischen Frühling viel Geld der arabischen Despoten über den Schweizer Finanzplatz. Und die Vermutung liegt nahe, dass auch Bestechungsgelder darunter waren. Doch diese nachzuweisen ist schwierig. Der Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber fordert daher eine wirksamere Rechtshilfe. Alexander Grass.
Korruption hat viele Gesichter. Da ist die Bestechung von Beamten in der Schweiz. Es gibt Korruption in der Privatindustrie und Korruptionsfälle, bei denen die eigentliche Tat im Ausland stattfindet, bei denen lediglich die Finanzflüsse in die Schweiz führen. Allein aus dem Umfeld gestürzter arabischer Despoten wurden 960 Millionen Franken in der Schweiz blockiert. Bundesanwalt Michael Lauber.
Das größte Thema im Moment für uns ist die Frage der Erwartungshaltung. Seitdem diese Zahlen kursieren, ist es klar und für mich verständlich, dass in diesen Ländern die Erwartungshaltung besteht, gebt uns so schnell wie möglich das Geld zurück. Aber wir sind im rechtsstaatlichen Verfahren der Schweiz an die Bedingungen gebunden. Das gibt riesige politische Drucksituationen. Das ist eine, denke ich, der wichtigen Erfahrungen mit den Ländern des arabischen Frühlings.
Nach den Skandalen der 80er Jahre hat sich die Schweiz die sogenannte Lex Duvalier gegeben. Die erlaubt es, gescheiterten Staaten an die Gelder ihrer gestürzten Potentaten heranzukommen. Länder wie Tunesien oder Ägypten sind aber keine gescheiterten Staaten. Für sie gilt die Lex Duvalier nicht. Die geschädigten Länder müssen Konto für Konto nachweisen, dass die Gelder dort aus illegalen Handlungen herrühren.
Der Tunesien-Fall ist in einer anderen Zeit und ein anderes Land in einem anderen Zustand. Und da zeigt sich die Schwierigkeit. Es gilt am Schluss im Moment das normale rechtsstaatliche schweizerische und tunesische Verfahren. Wenn man das ändern will, muss man das grundsätzlich überdenken. Ich denke, das ist eine wichtige Diskussion, die wir bald führen müssen.
Bundesanwalt Lauber sagt, die großen Vermögen in der Schweiz wurden zuerst wegen des Verdachts auf Geldwäscherei blockiert.
Der arabische Frühling, die Fälle mit Usbekistan, die Fälle im Zusammenhang auch mit dieser tschechischen Kohlegesellschaft MUS, das sind von uns geführte Fälle primär wegen Geldwäscherei. Man sieht dem Geld eben typischerweise nicht an, dass es korrupt ist, sondern was auffällt, ist dann Ungewöhnlichkeit.
Es gibt bisher sehr wenige Verurteilungen wegen Korruption. Die Zeit vergeht, bis Unmengen von Finanzdaten analysiert worden sind, bis Einsprachen erledigt sind und bis die Rechtshilfe von fremden Staaten erfolgt. Die Auseinandersetzung mit fremden Rechtssystemen, komplexe, international arbeitsteilige Verfahren, die kosten Zeit. Die Rechtshilfe muss effizienter werden, fordert Lauber.
In der Schweiz selber bei der Rechtshilfe ist es so, dass auf der einen Seite das Rechtshilfegesetz Anwendung findet im konkreten Verfahren und gleichzeitig das Prozessrecht der Schweiz. Das bedeutet, dass man, wenn man will, Verfahren komplett blockieren kann mit Rekursen.
Aus den internationalen Amtshilfevereinbarungen im Steuerbereich fließen viele Informationen. Weil die aber gemäß Verwaltungsrecht erhoben worden sind, sind sie in Korruptionsfällen im Strafrecht oft nicht verwendbar. Der Staatsanwalt muss denselben Beweis noch einmal beschaffen.
Das sind Punkte, wo wir noch besser werden müssen. Und ich sage müssen, weil wir aufgrund des Finanzplatzes und der Wirtschaft, die sehr offen ist und wichtig ist, dass sie offen ist, auch Angriffsmöglichkeiten bietet für Missbrauch. Und dort müssen wir einfach die klaren Zeichen weiterhin so setzen wie bis anhin.
Jede Siegelung, jede Rechtshilfe, die Wahl von Übersetzern, Befangenheitsfragen, sie alle bieten Ansätze zu Einsprachen im Schweizer Rechtssystem. Interessenskollisionen mit Staaten, die ihr Geld zurückfordern, sind da vorprogrammiert. Die OECD hat der Schweiz bei der Korruptionsbekämpfung ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Bisher. Bundesanwalt Michael Lauber schätzt, der Druck aus der EU und aus den USA wird schnell größer werden.
Gleich, sie war, ist und bleibt die mächtigste Frau der Welt, Angela Merkel. Das Phänomen Merkel hier im Rendezvous. Doch zuerst zu den Schlapphüten in den USA. Nun wird's juristisch eng für den US-Geheimdienst NSA. Ein US-Bundesrichter sagt nämlich erstmals, das massenhafte Sammeln von Telefondaten verstößt vermutlich gegen die Verfassung, denn die garantiert, dass der Staat die Privatsphäre der Bürger schützt. Der Richter hat darum eine einstweilige Verfügung erlassen gegen das Überwachungsprogramm. Ich fragte Priscilla Imboden in San Francisco, wie werten Sie diese Verfügung?
Es ist eine sehr wichtige Einschätzung, denn es ist die erste Einschätzung eines Richters zur Überwachung der US-Telefondaten durch den Geheimdienst NSA, seitdem dass die Affäre überhaupt bekannt wurde. Es ist aber soweit nur eine Verfügung unter der Annahme, das Programm könnte gegen die Verfassung verstoßen. Im Fall der 5 Kläger, die hier geklagt haben, hat der Richter entschieden, dass die US-Regierung ihre Daten nicht mehr sammeln darf. bis geklärt ist, ob die Datensammelaktion verfassungskonform ist.
Das heißt, der Nachrichtendienst, der hört in diesem Fall auf zu sammeln im Moment.
Nein, da hat der Richter schon noch ein bisschen Zeit gelassen, für die US-Regierung zu rekurrieren, und das wird sie sicher tun. Und deshalb wird erst in einem halben Jahr entschieden, ob jetzt diese Verfügung wirklich durchgeführt wird. Und dann erst wird sich zeigen, ob die US-Regierung aufhören muss, bei diesen 5 Klägern die Daten zu sammeln. Also wenn das dann so wäre, dann wäre es auch nur eine Frage der Zeit, bis sich das ausbreitet und bis das Programm eigentlich ganz eingestellt werden muss.
Dieser konservative Richter ist bei dieser Frage also diesbezüglich ziemlich zuversichtlich. Er sagt, eine Klage gegen die Schlapphüte, gegen den Staat, hätte große Aussicht auf Erfolg. Warum kommt er zu diesem Schluss?
Ja, es gibt in der US-Verfassung einen Schutz gegen unbegründete Durchsuchung. Und der Richter sagt, dass diese Überwachungsprogramme ganz klar gegen diesen Schutz verstoßen. Er widerspricht damit auch einem Urteil aus den 70er Jahren. Damals hat ein Mann geklagt, weil sein Telefon 3 Tage lang überwacht wurde, weil er des Raubes verdächtigt wurde. Er verlor, und die US-Regierung zieht oft dieses Urteil herbei, um ihre Überwachungsprogramme zu legitimieren. Nun hat der Richter eben gesagt, dass das nicht mehr vergleichbar sei, die Zeit damals und die Zeit heute, denn heute erlauben die Mobiltelefone viel stärkere und genauere Überwachung, wo die Menschen sind und mit wem sie reden.
Sie haben es gesagt, Priscilla Imboden, es handelt sich um eine vorläufige Entscheidung, bei der wir dann in einem halben Jahr etwas mehr Gewissheit haben. Denken Sie, dieser ganze Fall geht ganz rauf ans oberste Gericht in den USA?
Ja, das ist fast so gut wie sicher. Denn dieser Fall ist nicht der einzige. Es wurden seit den Enthüllungen Anfang Sommer mindestens 3 weitere Klagen eingereicht, die meisten davon von Bürgerrechtsorganisationen. Und eine davon wird sicher den Weg hinaufmachen bis vor das Bundesgericht. Und dann erst wird endgültig geklärt, ob die Geheimdienste so viele Daten unverdächtiger Bürgerinnen und Bürger sammeln dürfen oder nicht.
Einschätzungen von USA-Korrespondentin Priscilla Imboden. Rendezvous 3:01. Zum dritten Mal ist Angela Merkel heute Morgen als deutsche Kanzlerin gewählt worden.
Ich stelle fest, dass Frau Dr. Angela Merkel mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt ist. Und auch wenn ich aus der Entgegennahme des Blumengebindes den begründeten Eindruck gewonnen habe, dass Sie sich ernsthaft mit dem Gedanken tragen, die Wahl anzunehmen, frage ich Sie der guten Ordnung halber, nehmen Sie die Wahl an.
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen.
3 Kanzlerschaften haben bisher nur Konrad Adenauer und Helmut Kohl geschafft. Was macht diese Frau, was macht ihren Erfolg aus? Eine Einschätzung von Kaspar Selk in Berlin.
Die Deutschen haben Vertrauen in diese Frau. Die schaut schon zu uns. Das, was man allgemein als den Mutti-Effekt bezeichnet. Wer Angela Merkel aber primär als Mutti sieht, unterschätzt sie massiv. Sie ist zwar sehr wohl pflichtbewusst, unprätentiös, uneitel. Ich nenne immer wieder mal das Beispiel ihrer Wochenendvilla. Ein kleines Häuschen an einem abgelegenen Kiesweg. Das Gegenteil von Putins Dacia oder Obamas Camp David. Das bescheidene Mütterliche macht in der Tat einen Teil ihres Erfolges aus. Sie ist nie über ihre eigene Eitelkeit gestolpert, wie so viele um sie herum. Aber sie ist sehr viel mehr. Sie ist zum einen eine Frau mit unglaublicher Sachkompetenz auf allen Gebieten. Horst Seehofer, ihr CSU-Kollege, sagte einmal,
wenn man sie unterschätzt, hat man verloren. Sie ist immer sehr, sehr gut vorbereitet. Sie weiß über alle Details Bescheid.
Man kann Merkel in einer Medienkonferenz auf den Rentensatz von Alleinstehenden, zur Lage in der Ukraine oder auf die Zinspolitik der EZB ansprechen. Die Frau ist auf unzähligen Gebieten bemerkenswert sattelfest. Und sie geht mit dieser Sachkenntnis sehr unideologisch, sehr pragmatisch um. Sie erklärt das selber mit ihrer Vergangenheit als Physikerin, mit ihrer Arbeitsweise damals.
Man musste immer einen Schritt gehen und dann wieder schauen, was hat das bewirkt und was ist das nächste Problem. Und das ist so, wenn man eine Herausforderung zu bewältigen hat, die es vorher so noch nicht gab.
Sie spricht hier von der Eurokrise. Merkel geht auf diese Weise aber nicht nur mit Sachfragen um, sondern auch mit politischer Macht. Ganz kühl und systematisch. Da kann auch schnell einer unter die Räder kommen, ganz anders als bei einer lieben Mutti. Sie räumte etwa gleich zu Beginn ihren Übervater Helmut Kohl zur Seite, als sie das politisch für geboten hielt. Sie gibt auch locker scheinbar unverrückbare Positionen auf. Merkel hat die CDU von einer konservativen Partei weit nach links gerückt. Der Wahlsieg, ihre heutige Wiederwahl, scheinen ihr Recht zu geben. Kritiker fragen allerdings nicht zu Unrecht, für welche politischen Werte die Frau denn überhaupt stehe, außer für kühl kalkulierte, pragmatische Politik.
Gleich bei uns im Tagesgespräch Yvonne Affolter von der Caritas. Die Katastrophenhelferin ist zurück aus den Philippinen, einen Monat nach dem Taifun Haiyan. Sie erzählt, was sie gesehen, gemacht hat dort. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist der Ansicht, die Schweiz habe das Recht eines türkischen Nationalisten auf freie Meinungsäußerung verletzt, weil sie ihn wegen Rassendiskriminierung verurteilt hat. Dogu Perinçek hatte 2005 in Lausanne den Völkermord an den Armeniern bestritten. Der Deutsche Bundestag hat Angela Merkel für eine dritte Amtszeit als Bundeskanzlerin gewählt, mit 462 der mehr als 600 Stimmen. Merkel wird eine Koalitionsregierung von CDU, CSU und SPD führen. Mehr als 250.000 Menschen haben in der Schweiz im letzten Jahr Sozialhilfe erhalten, rund 14.000 mehr als im Vorjahr. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche. Knapp ein Drittel aller Sozialhilfebezüger ist unter 18 Jahre alt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.